So, und dann gab es da noh was mit Gebäude. Ich dachte, oh Gott, jetzt musst du was mit Gebäude machen. Und das war dann aber ganz toll, weil das war Forschungsprojekt der Internationalen Energieagentur, 15 Länder beteiligt. Wir versuchen eigentlich, das Gebäude ganzheitlich zu verstehen und sagen, für uns ist das Gebäude das System und nicht die Gebäudetechnik.
Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp
und Michi,
eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden,
aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert.
In der Baubranche bleiben wichtige Themen auf der Strecke.
Wie zum Beispiel die Risikobereitschaft, die Kreativität, die Interdisziplinarität und leider auch die Nachhaltigkeit.
Deshalb sprechen wir hier mit spannenden Personen, tauschen uns über ihre Projekte, Lösungsansätze, Entwicklungen oder ihren Aktivismus aus. Viel Spaß beim Inspirieren lassen mit Baustelle Bauwesen.
Viel Spaß! In der heutigen Folge sprechen wir mit Matthias Schuler. Er ist Energieingenieur und erklärt mir auch direkt am Anfang der Episode, was der Unterschied zwischen ihm und einem klassischen Gebäudetechniker ist. Trotzdem geht es heute in der Episode um Gebäude und auch ein bisschen um die technische Ausstattung, aber vielleicht auch weniger um die technische Ausstattung, sondern eher darum, wie man quasi ein Gebäude auch ohne diese ganzen klassischen Klimaanlagen und anderen technischen Ausstattungen dazu bringen kann, dass es ein gutes, angenehmes Raumklima hat, selbst in verschiedenen Gebieten. Dabei bringt er interessante Projekte mit. Er ist selber Maschinenbauer, der über lange Wege nach seinem Studium den Weg zum Bauwesen gefunden hat und damit heute, sage ich mal, die Welt ein Stück weit bereichert mit seinen technischen Lösungen, die durchaus interessant sind und auch fast immer nicht den klassischen Ansatz verfolgen, sondern immer versuchen, auch anders zu denken. Viel Spaß!
Heute haben wir mal einen Gast aus einem Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das wir noch gar nicht hier abgehandelt haben, nämlich ein Gebäudetechniker hier. Ich bin sicher, wenn er das jetzt hört, das Wort, dann wird das vielleicht nicht allgemein als das hinnehmen. Vielleicht mal mit den Worten, hallo Matthias.
Hallo Michael. Ja gut, also ich würde mich jetzt nicht als Gebäudetechniker, sondern wir bezeichnen uns ja als Klimaingenieure. Klimaengineering ist der Begriff, den wir quasi geprägt haben, weil wir versuchen eigentlich das Gebäude ganzheitlich zu verstehen und sagen, für uns ist das Gebäude das System und nicht die Gebäudetechnik das System. Die wollen wir eigentlich, wenn es geht, so weit wie möglich minimieren. Also wir wollen die Systeme, die Gebäude und die Städte, die wir planen, möglichst so optimieren, dass sie von sich aus schon relativ viel oder wenn es geht, das meiste tun und damit die Unterstützungssysteme und natürlich damit auch den Energieaufwand für diese Unterstützungssysteme zu minimieren.
Super Einleitung, super Ergänzung. Deswegen habe ich es auch fast schon so ein bisschen so gesagt, ne, damit er direkt aus der Deckung gelockt. Ne. Dann Frage, vielleicht hast du es auch schon ein bisschen beantwortet, aber was ist Umweltingenieurwesen für dich?
Also Umweltingenieurwesen ist für mich natürlich was ganz anderes. Wir haben, ich glaube, zwei Umweltingenieure, ein Er und eine Innen bei uns im Büro. Aber die kommen ja mehr von also einem viel globaleren Ansatz. Und das Umweltingenieurwesen, das geht sowohl vom Thema Emissionen, aber auch Infrastruktur. Also das greift viel weiter, Abwasserbehandlung. Ja, also das ist sehr, sagen wir mal, holistisch in seinem Ansatz. Also wir haben sehr dezidiert mit einzelnen Gebäuden angefangen, sind in der Zwischenzeit auch bei Städten angekommen, haben uns über die Jahre, also wir machen das jetzt schon seit 30 Jahren, dann auch gemerkt, also es geht nicht nur um die Energie im Gebäude, sondern es geht auch um das Wasser und wie wird es, wenn du dann in andere Weltregionen kommst, dann geht es darum, wo kommt denn das Wasser her, wie wird denn das Abwasser behandelt, wenn dann steht das Haus irgendwo und hat weder Wasser noch Abwasseranschluss, also wie gehst du dann da damit um, sodass wir in gewisser Weise in diese Umweltingenieurwesen dann auch mehr oder weniger reingewachsen sind, aber wir sind jetzt zum Beispiel nicht die Spezialisten für Infrastruktur. Ja? Also da verbinden wir uns dann auch mit klassischen Ingenieurbüros, die dann dieses Thema abhandeln. Ja?
Sehr schön. Noch eine andere Frage zum Einstieg, die jetzt noch mal ein bisschen andere Richtung schlägt. Das ist auch so ein bisschen die Erinnerung von dem Vortrag, den ich von dir hier am KIT gehört habe. Was hältst du von der Energiepreisbremse?
Ja gut, die Regierung hebt es ja jetzt wieder auf, nachdem die 60 Milliarden da irgendwo verdampft sind. Ich will halt eigentlich nichts davon, weil ich muss eigentlich sagen, also eigentlich war vor der Krise die Energie zu billig, dann ist sie natürlich gnadenlos explodiert und ich denke, sie sollte eigentlich teurer sein, weil in gewisser Weise wird ja ihr Schaden, der der Volkswirtschaft und den Leuten damit entsteht, auch über Gesundheitseinschränkungen, da hat das Fraunhofer Institut in Karlsruhe, IIS heißt es, ich glaube, die quasi so systemrelevante Sachen bewerten, dann ja auch mal bewertet, den wahren Preis von Energie, ja, der dann quasi über diesen sozialen Preis, wenn du den mit umlegst, dann war ja früher schon immer, hat man gesagt, den Energiepreis müssten wir mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Ja, jetzt hat uns die Krise dazu geführt, dass der Energiepreis natürlich hochging und große Unternehmen, die wir seit Jahrzehnten beraten, die immer gesagt haben, Herr Schuler, wir machen Gas, weil das ist sicher und das ist günstig, ja. Die dann kamen und sagten, Herr Schuler, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Die, wenn die Häuser kalt bleiben, dann laufen uns die Mitarbeiter weg, ja. Und dann sage ich, ja Leute, da hättet ihr eigentlich schon früher dran denken müssen, sodass ich sage, also Energie sollte eigentlich teurer sein. Ja, und natürlich muss man dann schauen, wo es irgendwo soziale Probleme gibt. Also es kann natürlich nicht sein, dass dann die Alleinerziehende dann in einer kalten Bude sitzen muss, weil sie das nicht mehr leisten kann. Ja, also dann muss da die Gemeinschaft unterstützend eingreifen. Aber die Energiebremse, die unterscheidet ja nicht, die kriegt ja, jetzt sagen wir mal, das Double Income No Kids, die auf 400 Quadratmeter leben, die kriegen ja die Energiebremse genauso wie die Alleinerziehende oder die Rentnerin. Ja, also das ist ja irgendwo natürlich sozial eigentlich nicht verträglich.
Mhm. Finde ich ein schönes Statement jetzt gleich mal zum Anfang. Matthias auch noch von meiner Seite, hallo.
Hallo Philipp.
Jetzt, bevor wir jetzt mal zu den ganzen Projekten kommen, die ja wirklich echt extrem spannend sind und die Ansätze hast du ja schon ein bisschen erwähnt, mal vielleicht auch noch kurz ein bisschen zu dir, so ein Einstieg. Du hast ja in Stuttgart Maschinenbau studiert. Wann hat denn dein Interesse da für das Bauwesen begonnen?
Also das hat eigentlich erst nach dem Studium angefangen, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe eigentlich Maschinenbau studiert wegen der Feinwerktechnik, eigentlich Uhrentechnik, wollte zuerst mal Uhrmacher werden. Und dann meine Leute gesagt, hey, studier vielleicht mal, das kann man auch studieren. In Stuttgart konnte man damals mechanische Uhrentechnik noch studieren, die dann während meinem Studium mehr oder weniger von der digitalen Uhr, mehr oder weniger ist das dann, hat das Institut sich aufgelöst und dann habe ich mich in Richtung Feinwerktechnik und irgendwann gab es dann diese Systeme zur erneuerbaren Energie, die ich dann auch zu meinem Schwerpunkt gemacht habe und habe dann da mit dem späteren Professor Fisch, der ja in Braunschweig war, das war mein Abteilungsleiter, der hat mich dann irgendwann gesagt, zuerst war ich quasi Hiwi und dann hat er gesagt, du wirst bei uns Mitarbeiter. So, und dann ist aber der Matthias nach seinem Studium zuerst mal nur ein halbes Jahr in Urlaub gegangen und bis er zurückkam, war dann die Stelle für die aktiven Solarsysteme, weil ich war da für Kollektoren und Speicher, so, die Forschungsstelle war weg. So, und dann gab es da noch was mit Gebäude. Ich denke, oh Gott, jetzt musst du was mit Gebäude machen. Und das war dann aber ganz toll, weil das war Forschungsprojekt der Internationalen Energieagentur, 15 Länder beteiligt, jedes Land vertreten durch einen Ingenieur und einen Architekt. Und da hat man quasi in den 4 Jahren, wo das Forschungsprojekt ging, quasi weltweit 55 Projekte analysiert über ihr Energiekonzept und dann festgestellt, dass eigentlich die stärksten Projekte die sind, wo sehr früh komplette Planungsteams mit beteiligt sind. Also wo quasi nicht nur der Architekt einen Strich malt und dann kommt der Tragwerksplaner und guckt, dass der nicht umfällt und dann kommt am Schluss der Gebäudetechniker und stellt eine große Maschine rein, damit das Haus auch warm und kalt wird. Ja, so, sondern die Projekte, wo von vornherein, und man klebt dann noch Photovoltaik drauf, damit es dann noch grün ist, sondern die Projekte, wo von vornherein Teams dran sind, also der integrale Planungsansatz, war da eigentlich das Fazit daraus? Da gab es dann auch eine Dokumentation. Der Günter Löhnert vom Projekt Solidar aus Berlin war da der deutsche Architekt, mit dem wir da zusammen geschafft haben. Und das war für mich eigentlich, also Entschuldigung am Anfang, ich habe da als Ingenieur gelernt über 4 Jahre, außer dass mein Englisch mal wieder das ein bisschen rostig war, dann wieder ging dann nach den 4 Jahren, dass Architekten natürlich nicht in Zahlen denken. Architekten denken in Bilder und wir Ingenieure, wir denken in Zahlen und man redet miteinander, aber man versteht sich nicht. Ja? Und da war die Annegret Hestnes, eine norwegische Architekturprofessorin aus Trondheim, die mich da so, quasi in gewisser Weise, wo ich eine zweite Ausbildung, sage ich jetzt mal, mit die Sensibilität zu entwickeln, zu verstehen, wie ticken Architekten, wie gehen die an Sachen ran. Und das ist das, wo ich dann gesagt habe, okay, also wo dann das irgendwann an der Uni dann rum war, dann gesagt hat, okay, also da gibt es eigentlich eine große Lücke, das zu kommunizieren zwischen den Ingenieuren, die in Zahlen denken und die Architekten, die dann nur hören, okay, erste Energieeinsparverordnung 94, da haben es ja alle, was Rang und Name hatte, hatte ja damals dieses Protestpapier unterschrieben. Er sagt, denn jetzt ist keine Architektur mehr möglich. Auch ein Herr Benisch hat es unterschrieben, ja. Die dann gesagt haben, so. Und das, der Ansatz zu sagen, okay, vielleicht muss man zwischen den beiden Welten vermitteln. Das war eigentlich, was ich da über dieses Forschungsprojekt gelernt habe, zu sagen, okay, also da gibt es einen Bedarf und da gab es dann in dem wunderschönen, da habe ich letztens der Fritz Auer ist ja letztlich 90 Jahre von Auer und Weber, großer Architekt, Stuttgarter Architekt, der ja auch mit Benisch zusammen das Olympiastadion gemacht hat. Und der hat ja zu seinem 90. wieder ein Buch veröffentlicht. Da waren wir dann bei seiner Vorstellung mit 90. Der hat einen Händedruck, da musste echt wappnen. Und weiß noch genau, wo wir uns damals erste Mal 1991 gab es noch kein Transolar, als haben wir quasi als Mitarbeiter an der Uni hat er einen Wettbewerb gehabt und da müsste sie irgendwelche Simulationen abgeben. Und dann haben die uns eingeladen und gesagt, Herr Schuler, ja, Amt für Umweltschutz der Stadt Hamburg war der Wettbewerb. Und dann haben sie gesagt, er und der Carlo Weber, sein Partner von Auer und Weber, saßen da am Tisch und ich gesagt, Herr Schuler, gucken Sie das und das, was wir uns so überlegt haben. Und nach anderthalb Stunden waren denn ihre vier Modelle im Papierkorb, weil sie gesagt haben, Herr Schuler, wenn Sie das so uns zeigen, dann tun die nicht. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ja? Und dann quasi mit mir, wie gesagt, es gab noch kein Transolar, als No-Names mit Architekten, die deutschlandweit bekannt waren, die dann gesagt haben, okay, jetzt hören wir mal zu und jetzt entwickeln wir ein Haus, das den Anforderungen gerecht wird. Und das war natürlich auch für uns ein Schlüsselerlebnis oder für mich ein Schlüsselerlebnis zu sagen, oh wow, also wenn Auer und Weber dich da ernst nehmen und ich weiß mich in der Simulation zeigt, wenn da noch am Großrechner die Zahlerkolonne ausdruckt und ihnen gesagt, Herr Schuler, wir sehen nur Zahlen, aber sonst nichts, ja? Und er hat gesagt, ja, das kann man, das und das kann man da rauslesen. Also, das war das Schlüsselerlebnis, wo er gesagt, also da gibt's einen Bedarf.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt schon so früh dann auch mit seiner Arbeit dann mit solchen großen Namen zusammenarbeitet, die auch aus der Baubranche kommen, ist ja eigentlich nur klar, dass man sich dann auch fürs Bauwesen dann irgendwann interessiert. Also das hat man, glaube ich, gut rausgehört jetzt aus deiner Erzählung. Finde ich super interessant. Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, damals gab es Transolar noch nicht. Du hast es ja dann irgendwann als Ein-Mann-Betrieb im Prinzip gegründet. Oder liege ich da falsch oder ist das richtig?
Genau.
Ja.
Genau so. Also ich habe mich dann irgendwann mit meinem Professor etwas auseinandergesetzt. Also der hat dann gesagt, Herr Schuler, die Finanzmittel sind weg. Dann sage ich, Herr Hane, Herr Professor Hane, ich habe nie Herr Professor gesagt, Herr Hane, das Geld ist da, den Antrag habe ich selber gestellt, ja. Aber es war dann so zerrüttet, dass man dann in gewisser Weise sich getrennt hat und er hat mich mehr oder weniger auf meine Füße geschuckt. Ja, bin ich dann auf meine eigene Füße gelandet. Weil ich hätte wahrscheinlich noch 2 Jahre an irgendeiner Promotion rumgemacht. Dann bin ich halt ohne Promotion gelandet. Und dann hatte ich damals schon mit meinem damaligen Gruppenleiter Norbert Fisch, damals war er noch Dr. Fisch, in der Zwischenzeit ist er dann Professor geworden. Nebenher haben wir schon ein bisschen Consulting gemacht und dann hat man gesagt, das stellen wir jetzt einfach mal auf gescheite Füße. Und dann hat man die Firma Transolar gegründet.
Ja, das passiert ja dann immer so aus der Not manchmal raus, ne, solche Sachen. Finde ich interessant.
Genau. Also das war dann witzig. Das ist natürlich dann deine persönliche, gut, sagen wir mal, gewisse Genugtuung. Also ich habe mich mit ihm, mit meinem Professor nicht so verstanden. Ich hatte auch das Thema Professor immer so ein bisschen, ja, der hat halt den Titel so nach dem Motto, aber der war für mich mehr Schall und Rauch. Aber das war dann schön, wo ich dann 12 Jahre später kam ich dann zurück. Da haben sie mich mal eingeladen für einen Vortrag am Institut. Da war er noch Institutsleiter. Und damals war ich dann schon Professor in Harvard. Und dann habe ich gesagt, guten Abend, Herr Kollege. Ja, also.
Naja, schön.
Ja, das sind so die kleinen Triumphe, die man natürlich menschlich auch sich gönnt.
Ja, super. Ja, hast du dir auch verdient, ne? Jetzt hast du gerade eben schon dieses Paper da erwähnt, was unterschrieben wurde, wo unter anderem auch Großarchitekten mit und Architektinnen mit dabei waren, wo es darum ging jetzt, dass Architektinnen und Ingenieurinnen zusammenarbeiten müssen und vielleicht schon viel früher zusammenkommen sollen. Jetzt ist es ja bei Transolar so, dass ihr ja noch viel mehr verschiedene Disziplinen mit drin habt. Ihr habt ja auch Maschinenbauerinnen, Verfahrenstechnikerinnen mit drin, Bauingenieurinnen, Architektinnen. Das sind ja nochmal mehr verschiedene Felder. Ist das jetzt nochmal so eine Weiterentwicklung von dem, was damals schon Debatte war, dass jetzt eigentlich in die Richtung geht, es müssen jetzt wirklich noch mehr verschiedene Fachgebiete zusammenarbeiten?
Na, das ist eigentlich jetzt eher, jetzt würde ich mal sagen, historisch gewachsen. Also am Anfang waren wir mehrheitlich Maschinenbauer und dann Physiker. Also sagen wir mal, wie mein Partner Stefan Holst und der Wolfgang Kessling aus München, die dann einfach von der Seite der Physik kommen. Was ja oft gut ist, weil wir natürlich, wir sind zwar Maschinenbauer, aber unser Schwerpunkt war eigentlich Thermodynamik. Also die Lehre von Wärme und Kälte. Und die Physiker, die denken dann natürlich noch etwas mehr in die physikalische Phänomene. Und das tut uns gut, weil wenn ich zum Beispiel denke, ein großes Projekt, Flughafen Bangkok, ja, wo ein Helmut Jahn dann kommt und sagt, ich habe den Entwurf, den Wettbewerb gewonnen, der Flughafen besteht aus Membran und Glas. Und die Thailänder sagen, also da drinnen wird es zu warm, zu laut, zu hell. Jetzt helfet mir mal, das Problem zu lösen. Und da gab es damals einen großen Bauphysikprofessor in Stuttgart, der gesagt hat, Herr Jahn, macht es ja bitte und acht drüber, dann ist das erledigt. Ja? Aber das ist halt genau das, was ein Architekt nicht hören will, sondern der will hören, dass ich sage, okay, ich höre mal zu, ich versuche zu verstehen, er möchte einen lichtdurchfluteten Flughafen bauen und der hat natürlich dann keine thermische Masse und man muss natürlich dann das Thema Schallschutz, Sonnenschutz, das muss man lösen. Und wo wir dann festgestellt haben, aha, in Bangkok, selbst wenn du die Hülle einigermaßen machst, dann wird der Raum, wenn du nur die untere Meter konditionierst, da oben unterm Dach wird der 40, 50 Grad warm. Das heißt, das Dach strahlt dich mit 40, 50 Grad an wie ein Deckenheizstrahler. So, und wie löst man das? Und dann ein Thomas Lechner und ein Stefan Holz gesagt haben, ja, okay, aber nach Stefan Boltzmann ist die Wärmestrahlung proportional zum Emissionskoeffizient. Also wenn wir physikalisch schaffen, den langwelligen Emissionskoeffizient dieser Dachfläche zu reduzieren, dann strahlt die nicht mehr die Wärme ab, die sie hat, sondern reflektiert quasi die Wärme des Bodens, also fast wie optisch ein Spiegel, ein thermischer Spiegel. Das hat dann dazu geführt, dass wir am Schluss den Boden kühlt hätten. Also jetzt nicht auf Raumtemperatur, also 24 Grad war der temperiert. Und die Temperatur hat sich dann quasi in der Low-E beschichteten Dachfläche reflektiert. Die hat 50 Grad Kett. Aber thermisch hast du als Mensch quasi den kalten Boden in dem heißen Dach gesehen. So. Da sieht man, wo das Thema dann Physik, wo dann das Thema die grundsätzlichen physikalischen Sachen da wichtig sind, quasi die mit reinzunehmen. Und das Team ist dann natürlich gewachsen. Also ein Thomas Auer, der Verfahrenstechniker ist und dann am Schluss aber natürlich auch Architekten, Architektinnen, Bauingenieurinnen, wo man dann das Thema Tageslicht, da muss ja mit 3D-Modellen umgehen. Ja, also das ist als Maschinenbauer jetzt nicht ganz dein Thema. Und dann auch natürlich Bauingenieurwesen, wegen dem Thema Baustoffe, ja. Also das ist ja in letzter Zeit dann mit der CO2-Bewertung, graue Energiebewertung von Baustoffen mit reinkam, wo man gesagt hat, okay, wir schaffen da zwar auch mit großen Tragwerksplanungsbüros, Knippershellwig oder Schleich-Bergemann in Stuttgart zusammen, die das teilweise auch machen, aber wir tun dann schon teilweise auch eigene Abschätzung vorher im Haus machen. Das ist ja immer gut, wenn du mit Spezialisten zusammenschaffst, wenn du aber schon auch ein bisschen Ahnung in die Richtung hast, weil dann kommuniziert sich's viel leichter. Ja, und von daher ist das Team intern gewachsen. Also wir haben Architektinnen in der Firma, die sich über 5, 6 Jahre so entwickelt, die machen halt hochkomplexe Strömungssimulationen. Ja, aber die sind natürlich so fit in dem 3D-Modell, das Stadtmodell neu aufzubauen oder die Lücke zu schließen, die ein Physiker jetzt nicht unbedingt mitbringt, dass er da am 3D-Modell rummacht.
Mhm. Schlagwort Simulation, da sind wir bei der nächsten Frage, Michi.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Schlagwort Simulation. Du hast in deinem Vortrag damals, ich werde ein paar Mal auf diesen Vortrag zurückgehen, weil das so ein bisschen der natürlich die Ideengebung war, warum du jetzt heute bei uns zu Gast bist. Du hast da einmal gesagt, dass du selber Simulationen eigentlich nur zum Verifizieren nutzt. Wie wichtig sind denn für dich jetzt zur Simulation in deiner Arbeit?
Ja, ich würde sagen, also die macht jetzt bei uns vielleicht im Bereich 10-15% ist die Verifizierung des Konzeptes. Aber wenn ich jetzt so einen typischen Ablauf sehe, gerade große Sanierung für die Diakonie in Frankfurt, ein Bestandsgebäude, das jetzt quasi ertüchtigt werden soll, das ist schon 50 Jahre alt, das ist nochmal 50 Jahre als Hauptverwaltung dienen kann, Dann setzt man sich mit den Architekten zusammen, man hört zuerst mal zu, wo sind denn die Ideen, man hört auch die Anforderungen des Bauherrn sich mal an und dann entwickelt man quasi am Tisch Ideen, okay, wie könnte man dem gerecht werden. Heutzutage versucht man natürlich möglichst viel des Bestandes, nicht nur der Gebäudehülle, sondern bis hin, dass ich sage, Leute, die Heizkörper, also mir wäre die Gebäudehülle ertüchtiger, damit geht die Heizleistung runter und wenn man dann an eine Wärmepumpe denkt, haben wir natürlich niedrigere Vorlauf. Auf Temperatur, aber wenn unsere Leistung auf ein Drittel runtergeht, dann schafft der Heizkörper das vielleicht schon oder muss ich ihm vielleicht nur ein paar Rippen dazugeben. Ja? Also nicht nur in der Hülle, sondern auch in den Gebäudekomponenten darüber nachzudenken, wie viel kann ich von den Sachen bewahren oder upgraden. Ja? Also zum Beispiel der alte Röhrenheizkörper, das ist jetzt unser neuestes Hobby, alte Röhrenheizkörper umzurüsten in Konvektoren. Also da kommen zusätzliche Rippen rein, da kommt oben eine Reihe Computerlüfter drauf und dann kann der nicht nur heizen, sondern der kann auch überschlägig kühlen. Ja? Also dann nehme ich das alte Heizsystem und solange ich nicht da wirklich unter den Taupunkt fahre, dann ist mir das auch egal, wenn das ofenporig gedämmt ist, da fahre ich dann mit 16 Grad spazieren im Sommer. Aber damit kann ich dann natürlich gegenüber 26 Grad Raumtemperatur eine gewisse Temperierung durchführen. Ja? Also ich kann quasi ein System, das besteht, mit einer Erweiterung so weit upgraden, dass es zusätzliche Funktionen übernimmt. So, das sind alles so dann Konzeptionsentwicklungen, die über Kommunikation, also da macht er dann Skizze, redet miteinander, sagt, was hat es für Konsequenzen? Die Fenster müssen, die müssten eigentlich größer sein. Aha, guck, da ist jetzt im Moment ein Sonnenschutz, der das halbe Fenster oder ein Drittel des Fensters oben abdeckt. Klassische Reduzierung, den nehmen wir raus. Wenn wir die Dämmung dicker machen, dann können wir den Sonnenschutzkasten da oben drin verstecken. Wir maximieren die Fensteröffnung, das reicht uns dann tageslichtmäßig. Und dann irgendwann kommt natürlich zu sagen, okay, das sind jetzt die Ideen und ich sage mal, also nach 30 Jahren und 10.000 Simulationen hast du das im Gefühl, wo es da rauskommen soll und dann verifizieren wir das aber in gewisser Weise, um dem Bauherr dann zu sagen, gucke da, das sind die Temperaturen, das sind die Energieflüsse. Wir modellieren dann klassischerweise zuerst mal das Haus im Bestand, um quasi zu sagen, guckt, wir können euren jetzigen Energieverbrauch nachvollziehen und jetzt fangen wir an der Schraube zu drehen. Ja, so. Und dann dokumentierst du das da drüber und die wollen natürlich immer so Fieberkurve und so Balgerdiagramme, die wollen die sehen, wobei ich, und das ist schon ehrlich, meine Leute auch sage, Leute, wenn wir die Diagramme mit Hand malen würdet, das wäre dem Bauherr egal. In gewisser Weise stehe mir natürlich für die Ergebnisse, für diese Beratung gerade. Also wir nutzen dann die Ergebnisse, um einen Bauherrn und auch unsere Kollegen, der Fachplaner, da sitzen dann natürlich Bauphysiker und Haustechniker, Gebäudetechniker mit am Tisch, die dann sagen, okay, Herr Schuler, Ihre Kühllasten, die sind ja brutal niedrig. Und dann sage ich, ja, aber wir stellen jetzt die Beleuchtung auf LED um, wir machen eine tageslichtabhängige Kunstlichtsteuerung, wir machen einen außenliegenden Sonnenschutz, der über Strahlungsintensität gesteuert wird. Also dann muss man die Leute alle immer so mitnehmen und dann dient in gewisser Weise, wie gesagt, die Simulation als Verifizierung. Aber bei vielen Sachen bräuchte ich es nicht. Also jetzt eine komplexe Strömungssimulation, da kann ich nur sagen, okay, aus dem Bauch raus denke ich, das könnte so sein, aber da bin ich dann manchmal ganz froh, wenn es die Verifizierung dann gibt.
Also würdest du jetzt einfach sagen, die Simulationen sind jetzt wirklich nur als, wie du es gerade schon gesagt hast, Verifizierung, aber das Eigentliche, wo Gebäudetechnik, moderne Gebäudetechnik entsteht, ist durch den kreativen Planungsprozess in der Kommunikation. Dafür braucht man keine Simulationen, so würdest du das jetzt unterschreiben, okay.
Genau, Simulation ist ja nur, wo jemand sagt, also wenn Leute modellieren, um ein Konzept zu entwickeln, dann sage ich, also das Konzept, das muss vorher entstehen, du kannst dann das Konzept wegen mir nur irgendwo optimieren, aber eine grundlegende Idee muss eigentlich vorher da sein und von daher halte ich ja auch von denen, da hat ja die EU, da haben die ja Milliardengelder an Forschung investiert, da so Expertsysteme aufzusetzen, wo jemand sagt, das Expertsystem, das sind zwei oder drei Leute, die am Tisch sitzen und miteinander redet. Ja,
ja, ja, schön. Wir sprechen jetzt ja gleich noch über ein paar Projekte nochmal. Du hast jetzt schon einige genannt, wo das dann zugeführt hat auch. Für was? Da sind ja schon ein paar lustige Ideen dabei bei manchen der Projekte.
Ja, ja. Genau, vielleicht ein interessantes Thema zum Start, was glaube ich auch so ein bisschen in dieser ganzen Debatte der grauen Emissionen steht, also diese Gegenüberstellung von dem Embodied Carbon zum Operational Carbon. Macht das in deinen Augen vielleicht Sinn mit einem Blick auf die Zukunft? Vielleicht ein bisschen erhöhten Energieverbrauch jetzt quasi in Kauf zu nehmen, um in Zukunft quasi damit dann graue Emissionen oder jetzt graue Emissionen zu senken und dann im Operational Carbon ein bisschen mehr zu verbrauchen?
Ja, ja, das sind wir bei manchen Projekten explizit am Diskutieren, weil ich sage, Leute, jetzt nehme ich den Bestand, den tue ich Upgrade, den kriege ich natürlich nicht auf Niedrigenergie- oder Passivhausstandard, das bringt er einfach so mit sich, aber wenn ich jetzt dran denke, dass die nächsten 20 Jahre die Schlüsseljahre sind, um quasi unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, dann ist der Neubau, der mag sich dann in 50 Jahren auch CO2-mäßig amortisieren, aber dann nehme ich doch lieber in Kauf. Und da ist ja das Beste, dass ich unter Umständen mehr Energie brauche. Wenn ich aber mehr Energie brauche und wir in unserem Zeitplan hoffentlich der Dekarbonisierung unserer Energieträger, nämlich insbesondere unseres Stroms und unserer Wärme, weiter voranschreiten, dann sage ich heute, wir müssen nicht über Energie diskutieren, wir müssen über Emissionen diskutieren. Das ist unser Thema.
Sehr schön zusammengefasst. Sehe ich ähnlich. Aber jetzt, wir haben ja schon super viel über Projekte geredet. Gehen wir jetzt mal auch in die Projekte rein, die ich jetzt auch in Erinnerung hatte von deinem Vortrag. Da war jetzt mal als allererstes die Otto-Hessler-Schule in Celle. Ist so eine Bauhausschule, kann man für alle ZuhörerInnen am besten mal kurz bei Google eingeben. Otto-Hessler-Schule Celle. Hier sollte eine Schule energetisch saniert werden. Das genaue Baujahr kannst du mir wahrscheinlich gleich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Und es war ja auch ein denkmalgeschützter Stand. Wie seid ihr damit umgegangen? Vor allem die Fenster habe ich jetzt noch was in Erinnerung gehabt, aber du kannst natürlich über alles sprechen.
Genau, also gut, das ist also Baujahr 1927, ist sie dann in Betrieb gegangen. Und was das Interessante ist, Otto Hessler war ein Bauhausarchitekt, hat aber hauptsächlich in Celle und Hannover gearbeitet. Gibt es auch vielen sozialen Wohnungsbau, der damals entstand. Und das ist quasi, sie nennen sie eigentlich die Glasschule, die Altstädter Schule heißt sie offiziell von Otto Hessler. Und das Interessante ist aber, dass er im Gegensatz zu seiner Kollegin in Dessau, eigentlich die ja klassisch in Stahlfensterrahmen mit Einfachverglasung bauten, und wenn du durch das Bauhaus Dessau wandelst, dann siehst du innen, also wenn du drauf guckst, siehst du innen die Kondensatrinne in die Steinfensterbrüstungen eingemeißelt, und ab und zu gibt es dann ein Loch nach draußen, wo dann das Kondensat abgelaufen ist, weil sie war ihnen klar, dass da im Winter innen die Eisblumen wachsen und das Kondensat runterläuft, ja. Und ein Otto Hessler, der hat gesagt, also wir wollen mehr Licht, das war ja die Idee des Bauhauses, mehr Licht, die Inspiration, das Lernen, so. Und er hat gesagt, wenn wir da so große Fenster machen, dann frieren mir die Kinder tot. Das heißt, warum baue ich nicht zweimal einfach Glas hintereinander? Also warum baue ich nicht ein Kastenfenster? Also quasi damals Kastenfenster gebaut mit Holzrahmen, wo er dann oben quasi Oberlichterkette hat. Da gab es vorne beim Lehrerpult gab es eine große Kurbel, und damit konntest du quasi alle Oberlichter aus der inneren und der äußeren Hülle aufmachen. Also die äußere natürlich unten auf, damit es nicht reinregnet, die innere oben auf. Damit konntest du das Klassenzimmer lüften. Es gab auch noch ganz tolle Öffnungsflügel, die man jetzt auch wieder nachbaut hin, wo die innere größer war wie die äußere, weil du, wenn du den äußeren nach innen aufmachst, dann musst du ja durch das Loch vom inneren Flügel durchpassen. Der äußere ist ein bisschen kleiner. Fand ich super, ja. Und dann hätte sie das irgendwann in den 80er Jahren, das musst du echt nicht überlegen, in den 80er Jahren hat man die Fassade rausgerissen. Es gibt kein Original mehr von dem Fenster und hat alles ersetzt durch Aluminiumrahmen und Isolierverglasung. Hat aber weiterhin den innenliegenden Sonnenschutz als Vorhang gehabt. Der durfte dann auch nicht irgendwann nachgerüstet werden, weil das Haus dann natürlich unter Denkmalschutz stand. Und die Schüler sind natürlich regelmäßig abgekocht in der Schule. Die hatten eine Ost- und Westorientierung, insbesondere die Westklassenzimmer. Die Ostklassenzimmer morgens eine auf die Mütze kriegt und die Westklassenzimmer am Nachmittag. Und da stand dann an, im Zuge des 100-jährigen Bauhausjubiläums quasi die Schule wieder zu sanieren. Und das ist das Architekturbüro Spital Fränking Schwarz in Dortmund, die uns dann angerufen und gesagt, Herr Schuler, und ich gesagt, hey, das, wo ich das gehört habe mit dem Kasten, das Kastenfenster, das bauen wir wieder ein, das ertüchtigen wir. Also zuerst mal überlegt, ob man eventuell die innere Scheibe nur als Low-E macht. Da gibt es jetzt aber eine minimale Isolierverglasung in der inneren Hülle. Und dann gesagt hat, den Sonnenschutz, den legt man natürlich ins Kastenfenster. So, und dann, wenn ich den Sonnenschutz natürlich im Kastenfenster habe, dann wäre es natürlich schön, wenn ich das Kastenfenster noch durchlüften könnte. Und der Herr Hessler hat es dann immer so gemacht, es gab unten ein Streifenfenster, dann gab es das Hauptfenster und oben den Streifen. Also wir hatten quasi Ober- und Unterlichter. Und du konntest dann natürlich super da unten dann, auch wenn von Herr Hessler nicht so original vorgesehen, unten dann auch Klappe reinmachen, dass du quasi das Kastenfenster hinterlüften konntest. So, und dann hat man gesagt, mit der Bundesstiftung Umwelt haben wir quasi ein Klassenzimmer als Referenzprojekt quasi in Antrag gestellt, das vorzuziehen zu bauen und ein Jahr zu messen. Und das Tolle, die Messungen haben jetzt gezeigt, dass wir jetzt in dem Kastenfenster durch Winddruckwechsel und Temperaturdruckwechsel vor der Fassade so eine Durchmischung im Kastenfenster gibt, dass sich quasi eine indirekte Wärmerückgewinnung, also meine Fortluft mischt sich quasi mit der Frischluft im Kastenfenster. Ich kriege natürlich einen Teil von meinem CO2 wieder zurück, aber ich habe immer noch etwa 50% der Lüftungseffizienz wie vorher, dieser einseitigen natürlichen Lüftung. Und habe nicht das Problem, dass die Luft als kalt reinkommt, weil die wird dann von 0 Grad außen in dem Kastenfenster auf etwa 10 Grad vorgewärmt. Das heißt, wenn die dann mit 10 Grad da oben reinkommt, habe ich nicht mehr das Problem, dass jeder, der in der Nähe vom Fenster sitzt, dann sagt, es zieht. Ja? Also dann zu entdecken, dass dieses Fenster, wenn ich es in gewisser Weise upgrade, noch zu einer Performance führt, wo wir jetzt mit der Bundesstiftung Umwelt gesagt haben, also das setzen wir jetzt quasi um für Neubau, Schnellbauschulprojekte in Berlin, wo wir sagen, vergiss die mechanische Lüftung. Wir machen Kastenfenster. Kastenfenster erlauben partielle Wärmerückgewinnung und ohne Komforteinbußen eine natürliche Lüftung.
Ja, und eigentlich auch ohne zusätzlichen Energieeinsatz. Das ist ja wirklich ein rein mechanischer Prozess. Ihr macht einfach Fenster auf und zu, ne? Und dann.
Genau, also die klappen und es wird dann in Abhängigkeit von CO2 und wenn man dann feststellt, es reicht uns nicht, dann kann ich immer noch oben in der äußeren Hülle meine Klappe kurz aufmachen, dann durchlüftet mein Kastenfenster, dann habe ich da wieder mehr Frischluft, die dann da über meine Oberlichter reinkommt. Ja? Also du kriegst etwa eine Wärmerückgewinnungseffizienz im Bereich von 40-50%. Ja? Also eine mechanische Lüftung könnte jetzt 75-80 machen. Also du brauchst schon ein bisschen mehr Energie, aber da sind wir dann auch wieder beim CO2-Thema. Die Lüftungsanlage, die Rohre, der Betrieb mit Strom, das braucht auch alles CO2. Also wenn das die Hülle selber leisten kann, dann nehme ich doch in Kauf, dass unter Umständen ein bisschen mehr Wärmebedarf entsteht, den ich dann decken muss, indem ich zum Beispiel eine, sage ich jetzt, photovoltaisch betriebene Wärmepumpe habe, die meine Wärme erzeugt. Also wir müssen unsere Wärmenetze, und da ist ja jetzt die Bundesregierung ja schlussendlich ja irgendwann auch mal drauf gekommen, dass wir die Wärmenetze eigentlich entkarbonisieren müssen die nächsten Jahre, weil das ist da, wo uns viel von unserem CO2 entsteht.
Ich finde es ja schon echt super spannend, dass man jetzt das Alte, was in der Bauhausschule entstanden ist, was da Otto Hessler sich ausgedacht hat, dass es dadurch wieder so ein Revival hatte, dass es jetzt wiedergekommen ist, obwohl es in den 80ern abgerissen ist, und dann noch diesen Mehrwert, den ihr daraus entwickelt habt, finde ich richtig interessant. Ist ja auch nur ein Projekt, wo ihr durch den Erhalt von Baukultur oder die Wiederbelebung von Baukultur, die zu sowas geführt hat, habt ihr auch andere Sachen gemacht. Also ihr habt ja zum Beispiel DK Architects Office in Griechenland, da habt ihr ja lustige Sachen mit Wasser gemacht. Ich will jetzt da nicht so viel vorwegnehmen, weil du kannst es wahrscheinlich recht schön erzählen. Trotzdem würde ich den Zuhörerinnen empfehlen, auf jeden Fall mal ein Bild dazu zu öffnen. Was kann man da jetzt durch lustige Wasserspiele im Raumklima ändern?
Es ist eigentlich in gewisser Weise ein Revival nach 30 Jahren. Also unser allererstes Projekt, die Firma DataPack zwischen Stuttgart und Tübingen an der B27 gelegenen Rundbau, den wir mit den Architekten Kaufmann Teilig, auch Benisch Ableger in Stuttgart. Das war unser erstes Bauprojekt in Transolar, wo ich dann, ich kam auf die Baustelle und habe gesehen, dass die den Erdkanal bauen. Da denkt, scheiße, das bauen die jetzt wirklich. Die glauben uns so nach dem Motto, das setze die jetzt baumäßig um. Hoffentlich funktioniert das auch. Also damals hast du ja noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Und da in dem Haus hatte der Architekt die Idee, das ist ein Rundling, wenn man runter ein Atrium, eine große Wasserwand zu installieren, die er zuerst dachte, die läuft über den Beton. Die war dann nach 2 Meter, waren das schon lineare Rinnsale. Und dann hat man dann festgestellt, da braucht man quasi einen Screen, um das Wasser quasi aufzufächern. Die Pumpe, die war, glaube ich, 10-mal groß, die da zuerst der Haustechniker installiert gehabt hat. Da konntest du das fluten, aber nicht den Screen bedecken. Und da hat man dann damals schon gelernt, dass über eine Verdunstungskühlung zumindest im Winter dann auch eine Befeuchtung möglich ist, schon im Sommer in gewisser Weise auch eine Kühlung in Grenzen. Und dann haben wir es, glaube ich, im Studentenzentrum der Tulane University in New Orleans, da haben die immer gesagt, wir wollen eigentlich unser Studentenzentrum offen halten. Wir wollen, dass die Türen immer offen sind, dass die Leute reinkommen können. Und da haben wir dann das erste Mal gesagt, jetzt kühlen wir aktiv die Wasserwand, dass eine offene Wasserfläche, wenn ich die natürlich unter den Taupunkt kühle, dann wird die natürlich zur Entfeuchtungsmaßnahme. Weil dann verdunstet da nicht mehr das Wasser, sondern dann kondensiert das Wasser an der kalten Wasseroberfläche. Und ich weiß, das war die Haustechniker, das war Moses Engineers, passend, Moses Engineers aus New Orleans, die da mit am Tisch, die gesagt, Matthias, the building will be grown up with mold. Und die waren absolut skeptisch. Dann haben wir also einen Prototyp gebaut, haben das mal getestet und das wurde dann da auch gebaut. Und das jetzt in DK sind jetzt Architekten, mit denen wir seit ein paar Jahren zusammenarbeiten, die dann irgendwann gesagt haben, wir brauchen jetzt nach Corona mal wieder ein eigenes Büro und haben dann eine alte kleine Textilhalle mit einem Nordjet-Dach gesagt, da ziehen wir jetzt ein. Matthias, am besten machen wir alle deine crazy Ideas bei uns im Büro, weil dann können wir unsere Bauherren direkt zeigen, gucket, wir haben es bei uns baut. Ja? Also in dem Fall gibt es in dem Haus quasi eine fast 90 Quadratmeter große Wasserwand, die ja auch als Raumteiler ausnimmt und die im Winter quasi den Raum ein bisschen befeuchtet und im Sommer aber natürlich auch entfeuchtet und kühlet. Und in Kombination gibt es dazu noch, für den Winter gibt es eine Fußbodenheizung und für den Sommer gibt es dann noch eine sogenannte Schwerkraftwand. Also das musst du dir vorstellen wie ein Heizkonvektor, nur dass der quasi oben an der Wand hängt und in einer aufgedoppelten Wand, die etwa 30 cm hat, drin hängt. Und der kühlt die Luft ab und wenn die Luft abkühlt, wird sie schwerer. Das heißt, die fällt dann runter und saugt oben in den Schlitz Luft rein und unter kommt die Luft dann kalt raus. Du brauchst keinen Ventilator, absolut silent. Und du kannst das System so kalt machen, dass es natürlich auf dem Wärmetauscher auch kondensiert. Das ist ja auch ein System, das TTC, die Firma Timmler in Deutschland, hat das quasi auch entwickelt und das haben wir dann da angewandt und diese Schwerkraft oder Gravity Walls, Schwerkraftwände, die kondensionieren absolut silent und entfeuchten den Raum. So, also dass wir jetzt quasi mit denen drei Komponenten, und das war jetzt super, genauso wie von Ihnen gedacht, war ein Studienkollege von Ihnen im Sommer bei Ihnen im Urlaub und hat natürlich auch das Büro anguckt. Der Mann ist in der Zwischenzeit Head of Port Authorities in New York. Also der operiert da die drei Flughäfen in New York, JFK, Newark und LaGuardia, hat dann vier Hafen und hat Ground Zero, gehört auch der Port Authorities. Der war da, der hat es angeguckt, hat mich sofort angerufen und gesagt, na hier ist, du musst zu mir ins Büro kommen. In New York, da war ich da jetzt vor drei Wochen bei ihm in New York und jetzt drüber zu reden, wie wir solche Konzepte dann zum Beispiel für die neue Busstation in Manhattan, die der Forster gerade plant, wie wir die da auch anwenden können. Also genau der Ansatz zu sagen, diese Konzepte sind anfassbar für Kunden und die dann sagen, naja, das will ich auch haben.
Ja, aber jetzt ist vielleicht noch die Frage, die vielleicht ein paar Leute interessiert. Das ist dann auch alles mit weniger Energieeinsatz, als wenn wir jetzt eine übliche Klimaeinlage und Luftentfeuchtung nach irgendwelchen technischen Standards eingebaut hätte unter Luft E, B und Entfeuchtung.
Ja, ja, du hast in dem Fall jetzt keine Antriebsenergie für Luft. Du hast also keinen Ventilator, die also diese 10% Antriebsenergie, die ja Luftseite typischerweise benötigt, fällt weg. Also du hast auch keinen Platzbedarf. Das Haus wird natürlich be- und entlüftet über Dachoberlichter. Also wir haben keine Wärme- und Kälterückgewinnung. Wir nehmen dann in Kauf, in dem Fall ist es eine außenluftgestützte Wärmepumpe, aber das sind etwa, ich glaube, 300 Quadratmeter Bürofläche und wir haben 280 Quadratmeter PV auf dem Dach. Ja, also die macht das locker mit und in Griechenland scheint auch im Winter glücklicherweise die Sonne, dass wir quasi den etwas erhöhten Energiebedarf über unsere Außerluftwärmepumpe reversibel im Sommer kühler, im Winter heizen, mit dem eigenen Strom dann abdecken können. Aber jetzt musst du mal überlegen, die Lüftungsanlage, die Lüftungsrohre, die ganzen Klappen, das ist ja alles auch Embedded Carbon. Also das ist ja auch CO2, das da mitkommt, abgesehen davon, dass ich immer sage, die Hälfte der Systeme, die in Stuttgart oder deutschlandweit installiert sind, arbeiten nicht, wie sie arbeiten sollten. Ja? Also jetzt nicht an die Kollegen Haustechniker, dass die falsch geplant sind, sondern die werden dann halt in Betrieb genommen und dann ist irgendein Sensor falsch angeschlossen oder irgendwas. Und solange die Energierechnung, und da sind wir wieder beim Energiepreis, solange die noch erträglich ist, sagt der Bauherr, ist mir doch scheißegal, wenn meine Angestellten nicht jammern, weil denen ihre Produktivität ist das Entscheidende, dann kostet mich das halt. Wenn der Energiepreis sich jetzt verdreifacht, dann sagt der Leute, vielleicht müssen wir mal gucken, ob unsere Systeme richtig arbeitet.
Ja, ich finde das vor allem, also gerade das mit dem, was da alles dahinter steckt, also als ich noch zur Bauleiter gearbeitet habe, habe ich bei so einem Büroprojekt mitgearbeitet, bei so einem Bürobau und das wurde 2021 fertiggestellt. Da gibt es dann da eine Luft-, B- und Entfeuchtungsanlage, natürlich komplette Klimatisierung, Heizung, Kälte und was noch alles verbaut war an automatischen Reglern, wann wird der Sonnenschutz runtergefahren und sowas. Und das hat trotzdem dazu geführt, dass wir im Februar auf der Südwestseite, wo ich dann irgendwann drin saß in meinem Baubüro, bei 13 Grad Außentemperatur die Klimaanlage anmachen mussten, weil es da drin irgendwie heiß wurde. Ne? Das hat alles dann nicht so richtig funktioniert und das kann halt irgendwie auch nicht der Fall sein. Aber dieses Gebäude ist auf absolut modernstem Standard, was Gebäudetechnik angeht. Aber das sind, glaube ich, halt genau die Probleme und was da auch alles an Massen verbaut war, wie du schon sagst, was da an Rohren durchgeführt wurde in der Decke und an Leitungen. Und das übersieht man, glaube ich, schnell, wenn man damit nicht so in Berührung kommt.
Und das Lustige ist, es geht ja dann auch mit ins Tragwerk. Wenn hier nochmal ein Durchbruch ist, da nochmal irgendwie was drin ist, dann muss da wieder Bewährung anders geführt werden. Da gehen halt die ganz guten Trageffekte gehen dann verloren, weil man irgendwo einen Durchbruch hat.
Ja, genau. Führt halt dann dazu, dass man die Tragwerke halt überbemisst und dass man halt genau dann diese Flexibilität hat, überall durchzubohren, weil man das halt dann braucht.
Ja, richtig, weil der Tragwerksplaner schon sagt, ah ja, der Haustechniker, ich weiß schon, der kommt dann nachher nochmal mit 5 Kernbohrungen durch meine Träger durch, der ist dann besser, ich mache den ein bisschen höher. Ja, genau das führt dazu, dass quasi, und das war mitten in unsere ersten 10 Jahre, also da musste ich ja am Tisch der am Markt auch behaupten, wo wir dann gesagt haben, Leute, wir reduzieren einfach die Sicherheitsfaktoren, die die einzelnen Disziplinen nacheinander da drauf packen. Das ist das. Und wir stehen natürlich auch gerade. Also wenn ich eine Kühllast auslege und der Haustechniker dimensioniert sein System auf meine Zahlen und das Haus kocht nachher ab, weil das nicht genug Kühlung ist, das sind dann wir. Also wir stehen dann schon ganz klar auch für unsere Ergebnisse in der Haftung.
Wir haben jetzt noch ein Projekt, zu dem wir euch was fragen wollen. Da geht es auch natürlich klimatische Bedingungen im Raum, also Komfort. Da habt ihr die Architekturschule in Singapur saniert. Da jetzt die Frage, braucht man in heißen Gebieten immer eine Klimaanlage? Vielleicht willst du dazu dann auch den Begriff adaptiver Komfort so ein bisschen erklären.
Also diese Sanierung der Architekturschule, die hat die Vorgeschichte, dass wir da etwa vor 5 Jahren haben wir denen ihr Institute for Design and Environment, haben wir da einen Neubau für die gemacht, den die unbedingt als energieneutral haben wollten. Und da im Zuge dieses Projektes hat man sie in das Thema adaptiver Komfort eingeführt. Da haben wir gesagt, Leute, man überlebt auch bei 28 Grad und 80% Feuchte, zum Beispiel über das Thema Elevated Airspeed, also etwas angehobene Luftgeschwindigkeit über Deckenventilatoren, kann man also sicherstellen, dass auch bei höheren Feuchten und höheren Raumtemperaturen die Studenten sich immer noch wohlfühlen. Denn die haben einfach gesagt, das glauben wir nicht. Also hat man da ein bestehendes Klassenzimmer umgebaut mit dem und die Studenten haben alle gesagt, da ist ja saukalt, da muss ich ihren Kittel anziehen, wenn da dauernd der Ventilator läuft. Ja, und dann hat man die Schule gebaut. In der Schule muss man sagen, das sind 60% der Unterrichtsräume sind nur über diesen adaptiven Komfortbereich konditioniert. 20% sind jetzt zum Beispiel Labore und CAD-Arbeitsplätze mit hoher Dichte. Da gibt es eine Konditionierung, wo man es dichter halten können. Und die anderen 20% haben wir dann zum Beispiel ins Freie gelegt. Haben wir dann gesagt, Leute, Unterricht im Freien, das geht auch. Also die Freiluftschulen, die hatten in Deutschland in den 20er Jahren, also in den 1920er Jahren auch eine gute Kultur. So, und dann war der Kunde, also mit dem Konzept war er vertraut, der hat dann gesagt, also machen wir. Und wenn wir jetzt unsere neue Architekturschule baut, und dann haben wir gesagt, Leute, jetzt guckt mal euren Bestand an. Also den wollte die abreißen, das ist ein Haus aus den späten 60er Jahren. Dann haben wir gesagt, Leute, genau das aus der Konditionierungsansage habt ihr da Räume, die sind 5 Meter hoch, das sind natürlich 2 Meter fast abgehängt, wegen der Granatenlüftung, die da drin hängt. Wenn man die jetzt neu baut mit adaptivem Komfort, dann räuchert er ja klassischerweise 3 Meter Raumhöhe. Das heißt, wenn ihr den Bestand upgradet, kriegt ihr Räume, die sind 5 Meter hoch. Ihr habt eine ganz andere Qualität von Räumen. Also wir haben die quasi mit dem Konzept überzeugt, saniert lieber eure bestehenden, lasst die, strip die down auf den Rohbau, breche durch, nehme die abgehängte Decke weg, das vom CO2-Ansatz natürlich viel besser war, wie das neu zu investieren, aber auch von der Qualität der Räume her. Und das war in dem Fall dann dieses Konzept des adaptiven Komforts dann auch auf ein Bestandsgebäude anzuwenden. Das war die Herausforderung, da hatte Wolfgang Kessling, mein Partner aus München, schon Pionierarbeit geleistet, dann das dann auch auf den Bestand übertragen zu können. Und ich nehme das jetzt natürlich als Beispiel, und das war dann klasse, wo die Schule, das erste Gebäude Design and Environment eingeweiht war, haben wir in Sydney einen Wettbewerb gewonnen vor Hochhaus. Atlassian ist so jemand, ich sage jetzt mal der australische Facebook, Riesensoftwarefirma. Und der Chef dann gesagt hat, adaptiver Komfort hört sich gut an, aber wo kann ich das erleben? Und gesagt, da fliegst du nach Singapur. Dann ist der eine Woche später nach Singapur geflogen und war einen Tag in dem Gebäude. Und es gibt bei uns auf der Webpage quasi sein Testimony, also seine Bestätigung des Konzeptes. Aber das ist der CEO von einer Softwarefirma, der war in kurzer Hose und T-Shirt da. Der war natürlich dann nicht in Schlips und Kragen da, sondern der hat gesagt, ich gehe da so hin, wie die Studenten da auch hingehen würdet. Und er hat gesagt, ich bin da 5-mal raus und rein, absolut komfortabel, gar kein Problem. Okay, dieses Konzept können wir auch für unser Hochhaus verwenden. Und wo ich jetzt natürlich das verwende, wenn ich sage, Leute, wir bauen eine Designschule und wir sanieren eine Architekturschule in Singapur mit einer minimalen Konditionierung. Also wenn man jetzt sowas in Aachen macht, da steht jetzt demnächst auch eine riesige Sanierung an, dann muss ich doch in Frage stellen, brauche ich denn da volle Klimaanlage? Brauche ich nicht. Also das Interessante an der Sanierung finde ich insbesondere das, dass du jetzt die 2 Meter, die die abgehängte Decke hatte vorher, dass du die quasi der Raumqualität zurückgeben kannst, weil sie schon gebaut ist. Ja, die kriegst du nie wieder, so hohe Räume. Und reduzierst aber das Konzept natürlich auf über den Ansatz adaptiver Komfort mit angepasster Feuchte- und Temperaturgrenze über dieses Thema erhöhte Luftgeschwindigkeit. Dann auf denselben Komfortstandard, wie du es eigentlich mit der Vorkonditionierung auch erreichen würdest. Mhm.
Danke für die ganzen Projektvorstellungen. Hier finde ich super spannend, was da für Konzepte von euch auch entwickelt wurden. Und ich glaube, sehen ganz wahrscheinlich die Zuhörerinnen genauso.
Ja, die Zuhörerinnen, die können auch gerne, also alle Projekte gibt es bei uns typischerweise Projektdokumentationen auf unserer Webpage. Da kann man sich reinklicken und sich die Projekte und die Bilder und die Konzepte dazu dann auch anschauen.
Und dürfen auch angewendet, also weiterverwendet werden.
Ja, natürlich. Also ich sag mal, das ist ein anderes Ding, wo wir vor 1994 haben wir mit Bangkok angefangen. 2002 war er dann schließlich in Betrieb, 8 Jahre später. Ja, da haben wir damals noch dieses Konzept mit dem Low-E-Coating und Displacement Ventilation, also Quelllüftung und kühlter Boden, hat man nur versucht, ein Patent einzurichten. Ja, wo ich heute sage, also unsere Philosophie heute ist Open Book. Wir können nur alle gute Ideen möglichst weit verbreiten. Bitte alle nachmachen. Wenn es Fragen gibt, lieber fragen und sagen, könnte das so gehen? Und wenn ich da eine Simulation mache, dann kostet es halt ein bisschen was oder kostet auch nichts. Also auch die Idee unserer Transolar Akademie, wo wir sagen, wir wollen eigentlich diesen Seed, diese Samen möglichst multiplizieren, auch in andere Länder, auch in Länder, wo man unsere Beratungsleistung nicht bezahlen kann. Da muss es dann Leute geben, die das vorantreibt, und wenn sie dann Frage hin, dann sollen sie zurückkommen. Also wir haben dann hoffentlich Projekte, wo wir gut situierte Bauherren haben, die dann auch ein gutes Honorar zahlen können, die dann so andere Projekte mitfinanzieren.
Fällt mir gerade spontan zu ein, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit gehabt, deine Gedanken irgendwie weiterzuentwickeln und hast ja auch auf Wissen von anderen Leuten zurückgegriffen, wahrscheinlich währenddessen immer. Und das hat dann zu sowas Genialem geführt, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es andere Leute, die nehmen sich dann die Ideen und Gedanken von Transolar und denken sich, ach cool, das kann ich weiterentwickeln, und vielleicht kommen sie auch nochmal auf irgendwas Abgefahrenes und verbessern irgendwas. Und deswegen ist ja dieser Open Source oder Open Knowledge Gedanke ist einfach das Wichtigste eigentlich, wenn wir das Problem unserer ganzen Klimakrise lösen wollen auch.
Ne? Absolut, ja. Absolut. Also ich sage mal, es geht ja darum, dass wir möglichst viele Leute das machen, und also da habe ich jetzt noch keine Angst, dass wir da arbeitslos werden, sondern da gibt es so viel zu tun, da brauchen wir noch 10-mal so viele Leute, wie da jetzt heutzutage dran sind.
Ja. Du hast es vorher kurz erwähnt, dass ihr ja auch mit euren Lösungen in der Haftung steht. Jetzt vielleicht die Frage, ihr arbeitet ja nicht nach Schema F, das haben jetzt ja die Leute auch schon rausgehört. Geht denn bei euch auch mal was schief und wie geht ihr damit um?
Also es geht natürlich bei uns auch mal was schief. Was schon mal interessant ist, also wir haben mit unserer Haftpflichtversicherung vereinbart, dass Transolar, also klassischerweise gibt es ja die Formulierung, dass du nach dem Stand der technischen Regeln planen musst. Transolar plant nach dem Stand der Wissenschaft. Das ist mal schon eine Vereinbarung. Also wir können deutlich über die technischen Regeln rausgehen in unserer Anwendung, weil wir planen nach dem Stand der Wissenschaft. Und wenn mal was schief geht, sage ich dann immer, Leute, dann ruft uns an. Dann ist nicht so, dass euer Anwalt mit unserem Anwalt redet, sondern ich komme vorbei und dann gucken wir das an, wo das Problem liegt. Und sollte mir da was falsch gemacht haben, dann müssen wir eine Lösung finden. Ja, also da gibt es in Mannheim ein Versicherungsgebäude von Helmut Jahn, wo dann auch man über Bauteilaktivierung und dezentrale Lüftung was gemacht hat. Das hat wunderbar funktioniert in den normalen Geschosse, aber beim Vorstand oben, der in Stahlbau war, Leichtbau, ist halt in Mannheim einfach die Außenluft so feucht, dass in dem Fall immer die Kühldecke rausgegangen sind. Also da hat der Taupunktwächter der Kühldecke, die natürlich viel kälter ist wie die Bauteilaktivierung, die natürlich eine viel größere Fläche hat. Und da gibt es dann natürlich unter Umständen auch mal Dinge, wo wir sagen, okay, da muss man sich mit dem Bauherr zusammensetzen und sagen, okay, das und das sind die Probleme, welche Möglichkeiten gibt es, die zu lösen? Ja? Also da sage ich immer, und das war auch eine Lektion von einem Helmut Jahn, der leider letztes Jahr verstorben ist oder vor 2 Jahren, der gesagt hat, Matthias, streite ich nicht mit meinem Bauherr. Setz dich mit ihm hin, find eine Lösung. Wir sind Menschen, wir können miteinander kommunizieren. Ja? Und nicht über Anwälte oder Gerichte.
Finde ich, ist ein sehr schöner Punkt zum Ende nochmal, weil es ist auch dann meistens auch leichter, eine Lösung zu finden und auch auf jeden Fall schneller. Jetzt vielleicht noch als ein abschließendes Ding, gibt es noch vielleicht was, was du mit unseren ZuhörerInnen so mit auf den Weg geben möchtest? Wir unsere Zielgruppe sind ja viele BauingenieurInnen, TragwerksplanerInnen, aber was kannst denn du noch so mit auf den Weg geben?
Ja gut, aber auch die Tragwerksplanerinnen, die haben ja insbesondere beim Thema Embedded Carbon natürlich eine große Mitverantwortung, weil sie natürlich mitentscheidet, wo es hingeht. Und ich sage jetzt nicht, dass alles am Schluss Holzbau sein muss, sondern wir müssen vielleicht auch den Beton und den Zement weiterentwickeln, dass er einen kleineren Fußabdruck mit sich bringt. Und wir müssen die Systeme, also wie er an der ETH Zürich gelehrt wird, so dazu führen, dass ich statt einer Flachdecke, die halt 25 cm dick ist, dass ich da Rippendeckensysteme baue, die einfach schon mal halb so viel Beton einfach brauchen, die einfach intelligenter sind. Ja? Also was ich allgemein mitgeben würde, ist das, Leute, mir alle steht eigentlich hier in der Eigenverantwortung, das Thema Energiewende voranzubringen. Nicht drauf verlasse, dass jemand ein Energiegesetz durchfechtet und eine Heizverordnung und weiß Gott was, sondern wir alle müssen über unsere Kreativität und unsere Ansätze Beispiele geben, wie es geht. Ja? Mir setze die Ziele. Nicht drauf wartet, dass der Gesetzgeber uns dazu zwingt. Weil dann, bis die Gesetze greifen in einer Demokratie, dauert es halt doch relativ lang. Diese Bewegung, die muss von unten kommen. Die müssen die Eigenverantwortung der Planer, an die kann ich nur appellieren, aller Disziplinen, dass wir uns da zusammentun, quasi jeder mit seiner Kreativität, um dann dazu zu führen, dass wir weniger CO2 emittieren.
Sehr schön. Danke dir, Matthias.
Bitteschön.
Ja, danke dir.
Das war's mal wieder mit einer spannenden Episode von Baustelle Bauwesen. Ja, zuerst mal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast.
Und wenn du auch aktiver werden willst, die Baubranche besser zu machen, vernetze dich mit uns auf Instagram und schau auch auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du alle Links und Kontakte, wo du selber nachschauen kannst, wie kannst du mit uns zusammenarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für dich, dich zu engagieren.
Zusätzlich findest du natürlich auch alle Kontakte da hier in den Shownotes. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp
und Michi.
Tschüss.
Ciao.